Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Heute wird es literarisch. Wir sprechen über ein neues Buch. 17 Kurzgeschichten über Sex und Macht, geschrieben von 17 Frauen. Bekannte Autorinnen, aber auch junge Nachwuchstalente. Wer da jetzt direkt an die MeToo-Debatte denken muss, ja, ist davon auch inspiriert, sagt Herausgeberin Lina Mosur. Aber in der Literaturwelt ist eine andere Aufarbeitung möglich.
Das kann eben nur Literatur, finde ich. Also zeigen, dass einfach nicht immer nur die Männer die Täter sind, nicht immer nur die Frauen die Opfer sind, dass es auch umgekehrt sein kann, dass einfach alles viel, viel, viel komplizierter ist.
Wir reden über ein paar der komplizierten Geschichten und wir hören zum Schluss in eine unserer Liebestagebuchgeschichten. Cleo hat neben ihrer offenen Beziehung immer noch mal was laufen.
Es geht mir darum, Menschen nah zu sein, die mir sehr sympathisch sind und mit denen halt eben auch Intimität zu teilen. Und deshalb war ich immer eher schon sehr offen für das Prinzip Freundschaft plus. Vielleicht so eine quasi neben der Beziehung, aber dann auch nicht mehr, weil man hat ja auch sonst Zeitprobleme.
Aha, wie Cleo das handelt, erfahrt ihr am Ende der Sendung.
Deutschlandfunk Nova.
Es geht um Dates und Flirten. Es geht um Vergewaltigung und Vergessen. Es geht um Frauen als Opfer, aber auch als Täter. Um nur ein paar der Aspekte der neuen Anthologie Sie sagte zu nennen. Vor allem geht es aber immer wieder darum, um dieses Dazwischen, diese Grauzone von Sexualität und Macht. Bevor wir auf den Inhalt einzelner Erzählungen eingehen, habe ich die Herausgeberin Lina Mosur gefragt, kam die Idee zu diesem Buch durch die MeToo-Debatte im Herbst vergangenen Jahres oder gab es die Idee schon vorher?
Die Idee zu dem Buch entstand natürlich durch die Debatte, aber es war auch so, dass ich schon lange darüber nachgedacht habe, ob es nicht interessant wäre, eine Anthologie zu machen mit den interessantesten deutschsprachigen Autorinnen und Autoren. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass es vielleicht, auch irgendwie ein Oberthema fehlt oder dass es interessant wäre, ein Oberthema zu finden. Und deswegen war das eigentlich dann genau der richtige Moment oder genau die richtige Idee in dem Moment zu sagen, das könnte man verbinden, beides, einfach eine Anthologie mit interessanten deutschsprachigen Autorinnen und zwar mit dem Oberthema MeToo im weitesten Sinne.
Wir sprechen nachher ausführlicher darüber, aber auf den Punkt gebracht, was verbindet alle 17 Geschichten?
Also ich habe den Autorinnen eigentlich keine großen Vorgaben gemacht. Ich habe gesagt, es geht im weitesten Sinne um MeToo, es geht um Sex, es geht um Geschlechterrollen, es geht um Machtmissbrauch. Aber ich war auch natürlich sehr neugierig zu erfahren, was ich bekommen würde von den Autorinnen. Ich wollte nicht zu enge Vorgaben machen, ich wollte sie nicht zu sehr in ein Korsett reindrücken. Ich wollte einfach wissen, was in diesem bestimmten Augenblick, was da entstehen kann, wenn man sagt, man versucht, dieses Thema literarisch zu verarbeiten.
War es denn leicht, ich nenne mal drei Beispiele, Frauen wie Spiegel-Kolumnistin Margarete Stokowski oder Lyrikerin Nora Gomringer oder Taz-Redakteurin Fatma Aydemir, diese Frauen für die Anthologie zu gewinnen?
Komischerweise war das ziemlich leicht. Es haben fast alle Autorinnen, die ich unbedingt haben wollte, fast sofort zugesagt. Das hat mich selbst gewundert. Aber es, wie gesagt, es entsprach ja auch diesem Zeitgeist. Und ich war mir auch ziemlich sicher, dass eigentlich jede Frau über das Thema nachdenkt und natürlich auch jede Künstlerin, jede Schriftstellerin nach Ausdrucksformen sucht, wie sie dieses Thema vielleicht auch verarbeiten könnte. Es hat uns plötzlich natürlich alle betroffen.
Was soll der Titel Sie sagte ausdrücken?
Ich habe mal so einen kleinen Werbespot gesehen für die New York Times. Und da wurde das eben rein, also das, der Werbespot ging eigentlich nur darum, dass da die ganze Zeit She said, he said stand und dann irgendwann hörte das auf und es war dann nur noch She said, she said, she said. Und ich fand das sehr schön und irgendwie hat mich das angesprochen und dann habe ich recherchiert und natürlich ziemlich schnell herausgefunden, dass es im Englischen diese Redewendung gibt, She said, he said. Und das ist eine Bezeichnung für Situationen, in denen es einfach zwei unterschiedliche Sichtweisen gibt auf ein und dasselbe Ereignis. Das heißt, sie hat es anders gesehen als er. Und wenn man diese Redewendung ganz wörtlich nimmt, dann passt es sehr gut zum Thema, weil es tatsächlich so ist, dass diese ganzen Situationen, die da beschrieben werden in den Erzählungen und auch in der ganzen Debatte, anders gesehen werden von den Frauen als von den Männern.
Du bist stellvertretende Verlagsleiterin bei Hansa Berlin. Aus Verlegersicht jetzt mal. Haben Autorinnen bisher nicht genug Plattform für solche Geschichten?
Doch, natürlich. Autorinnen können über alles schreiben. Und ich hoffe, dass sie das auch so empfinden. Aber es gibt halt jetzt irgendwie einen anderen Anreiz, nochmal anders darüber zu schreiben, nochmal anders über Geschlechterrollen nachzudenken, weil das doch sehr erschütternd war, was da passiert ist. Also man kann zu der Debatte stehen, wie man möchte. Man kann sie gut finden oder schlecht finden. Man kann sich auch weigern, sich zu positionieren. Aber es gibt irgendwie eine ganz andere Neugier, die ganzen Sachen zu hinterfragen. Und es gibt auch einen ganz neuen Drang, das vielleicht auch für sich selbst einfach zu verarbeiten, künstlerisch.
Im Vorwort schreibst du, vielleicht ist die Literatur im Jahr 2018 zuerst weiblich und dann universell. Wie meinst du das?
Das ist natürlich eine etwas provokative These, die auch die Begründung dafür liefern soll, warum dann nur Frauen versammelt sind in der Anthologie. Wir hätten uns ja auch entscheiden können, Männer mit reinzunehmen, um einfach das von allen Seiten gleichermaßen zu beleuchten. Aber die Entscheidung war eben nur für die Frauen, die etwas diskriminierende Entscheidung. Und ich fände es schön, wenn die Literatur tatsächlich noch weiblicher werden würde. Es ist ja immer noch so, dass es die Autorinnen immer noch ein bisschen schwerer haben in der Literaturbranche als Männer.
Sagt Lina Mosur. Übrigens auch stellvertretende Verlagsleiterin bei Hansa Berlin, dem Verlag, in dem die 17 Erzählungen herausgekommen sind. Bevor wir darüber detaillierter mit der Herausgeberin weitersprechen, ist jetzt Deutschlandfunk Nova-Reporterin Felicitas Montag dran, hat die Anthologie gelesen und gibt einen kleinen Überblick. Felicitas, was für Geschichten werden denn hier genau erzählt?
Es geht vor allen Dingen darum, wie es ist, eine Frau zu sein. Es geht um Rollenbilder von Männern und Frauen in der Gesellschaft und wie sich diese Rollenbilder auch auf den Umgang mit Sex auswirken. Es gibt ganz viele Emotionen, die sich in den Geschichten widerspiegeln. Da geht es zum einen um Angst, um Anerkennung und Schuld, aber auch um Scham. Also in einer Erzählung erinnert sich eine Frau daran, als sie beim Zahnarzt sitzt, dass sie als Jugendliche vergewaltigt wurde. In einer anderen Geschichte müssen die Protagonistinnen erst nach China fahren, um sich an einen sexuellen Vorfall in der Familie zu erinnern und auch dann darüber zu sprechen. Also es geht vor allen Dingen um Machtverhältnisse in diesen Geschichten zwischen Männern und Frauen, oft im Zusammenhang mit Sex. Inhaltlich und stilistisch sind die Geschichten komplett unterschiedlich. Sie alle eint aber der Wunsch nach Selbstbestimmung der Frau. Und mich haben die Geschichten dazu gebracht, so eigene Situationen und Erfahrungen nochmal neu zu überdenken und auch nochmal neu einzuordnen.
Ich habe die Geschichten auch gelesen, so einen ähnlichen Eindruck hatte ich auch. Aber bei welchen Erzählungen war das denn konkret der Fall bei dir? Nenn mal ein Beispiel.
Das war die allerletzte Geschichte im Buch von Fatma Aydemir, Ein Zimmer am Flughafen, die habe ich zuallererst gelesen. Und da geht es darum, dass die Protagonistin ungewollt zum Objekt der Begierde wird und sie verliert dabei so ein bisschen ihre Selbstbestimmung. Also es geht um eine junge Frau, sie arbeitet in einem Café und nimmt den Bekannten mit nach Hause und er fängt dann an, vor ihr zu masturbieren. Und das hat mich an eine eigene Situation erinnert, die ich mal erfahren habe. Und dann dieses Gefühl, da zu sein und der Mann nimmt sich das Recht raus, vor mir zu masturbieren, beziehungsweise vor der Protagonistin, ist so ein Gefühl von Hilflosigkeit.
Und Schockstarre dann, auch, ne?
Ja, angewidert sein auch. Was nimmt er sich da raus? Bin ich ein Stück Fleisch? Und dann wandelt sich aber diese Angewidertheit in so eine Art Wut. Und so ein ähnliches Erlebnis hatte ich auch bei der allerersten Geschichte von Antonia Baum. Setzen Sie sich und ich glaube, ja, das war auch die Geschichte, die mir so am besten gefallen hat.
Kannst du beschreiben, warum?
Weil sie ganz viele Fragen in mir aufgeworfen hat. Also warum lassen Frauen sich fremdbestimmen? Warum fühlen sie sich danach schuldig und warum reden sie nicht darüber? Und was können wir oder was kann ich als Frau dagegen tun?
Mhm. Kannst du mal zusammenfassen in dieser Kurzgeschichte von Antonia Baum, worum geht's da genau?
Es geht um eine Frau, die sich von ihrem Chef angezogen fühlt. Nicht, weil sie ihn unbedingt attraktiv findet, aber weil er mächtig ist und sie sehnt sich danach, Macht zu haben. Und dann kommt es zu einer Situation in einem Taxi, wo er sie anfasst. Er küsst sie, dann fasst er ihre Brüste an, steckt seine Finger in ihre Vagina. Und obwohl sie das total abstoßend findet, schweigt sie. Sie verflucht ihn innerlich, aber sie sagt nichts, weil sie ihn nicht beschämen will. Und dann glaubt sie, dass sie selbst daran schuld ist, dass es passiert ist. Und sie spielt in ihrem Kopf dann so eine Art Theater, wo dann verschiedene Stimmen zu ihr sprechen. Da ist zum einen die Feministin, die sagt, Schätzchen, das ist deine Sozialisation als Frau, das sind Machtverhältnisse. Und auf der anderen Seite steht ein Macho-Typ, der sie anraunt und sagt, halt's Maul, du Fotze, du wolltest das doch auch. Also es geht im Grunde nicht um die Frage, wer schuld ist, sondern darum, wie sich die Frau verhalten soll, wenn der Mann sie begehrt.
Es kommen ja noch mehr Stimmen vor, es wirkt so ein bisschen wie so ein Querschnitt der Gesellschaft, das Ganze.
Ja, oder wie die Autorin es beschreibt, wie Stimmen des MeToo-Diskurses. Ich habe mit Antonia Baum gesprochen und sie auch nach ihrer Motivation für diese Erzählung gefragt.
Mich hat die MeToo-Debatte sehr beschäftigt und ich fand immer wieder, dass das Thema so komplex ist, dass man bestimmte Ebenen mit so einem journalistischen Sachtext nicht so richtig in den Griff bekommt. Und so ein literarischer Text kann ja immer mehrdeutiger sein, subjektiver, ohne in der Beweispflicht zu sein. Also halt ambivalenter, vielschichtiger und so weiter. Und dann geht es bei einem literarischen Text eben nicht um die Frage, ist das, was da steht, richtig oder falsch?
Genau das leistet sie auch mit ihrem Artikel. Also sie wertet nicht, sondern sie schildert eine Geschichte, die zwar fiktiv ist, die sich aber genauso gut in der Realität hätte abspielen können und vielleicht sogar hat.
Also das war jetzt deine liebste Geschichte von diesen 17 Erzählungen. Gab es denn auch Momente, die dich überrascht haben? Weil die Frauen sind ja nicht immer nur Opfer.
Ich muss gestehen, bevor ich angefangen habe zu lesen, dachte ich, das ist jetzt wieder so ein Buch, klassisch, MeToo, Frauen sind die Opfer. Aber das war es eben nicht. Also es gibt auch Geschichten, wo eben Frauen sich das Recht rausnehmen, mit einem Mann Sex zu haben und obwohl er das nicht will und dann auch noch stolz darauf zu sein. Also es gibt hier kein Schwarz-Weiß oder auch kein Gut und Böse. Also auch Frauen haben in diesem Buch Lust und Begehren und nehmen sich manchmal auch Dinge, wozu sie eigentlich kein Recht hätten.
Wem würdest du das Ganze denn empfehlen, diesen Band?
Ich habe es auf jeden Fall meinem Freund empfohlen, der auch schon angefangen hat zu lesen. Und es ist nicht nur ein Buch für Frauen, vor allen Dingen auch für Männer, weil sie Einblicke in die Gedankenwelt von Frauen bekommen, die sie sonst nicht hätten. Und vielleicht hilft es dabei, Frauen und auch Situationen, in denen sie sich befinden, besser zu verstehen.
Felicitas Montag mit einem Überblick zu dem Buch Sie sagte, 17 Erzählungen über Sex und Macht. Wir haben eben über die erste Erzählung von den 17 gesprochen. Wir haben über Antonia Baums Geschichte Setzen Sie sich gesprochen. Da sagt eine Frau auf der Rückbank eines Taxis nicht laut genug und deutlich Nein zu einem Mann. Sie möchte auch irgendwie gefallen. Und dieses Motiv, Frau sein, scheint irgendwie schwierig es zu machen, in sexuell aufgeladenen Situationen klare Grenzen zu ziehen. Das findet sich immer wieder in der Anthologie, sie sagte, die Lina Mosur herausgebracht hat. Auf dieses Motiv angesprochen, meint Lina.
Das ist eben das Interessante an den Erzählungen. Man kann sehr viele Parallelen finden zwischen den Erzählungen. Man kann sehr viele Momente und Stimmungen und Gefühle da herauspicken. Also es war für mich sehr interessant, als ich die Erzählungen dann nach und nach bekommen habe, einfach zu sehen, dass es da eben diese Schnittstellen gibt und dass es einfach total Spaß macht, dem nachzugehen und die zu untersuchen. Und gleichzeitig sind die Erzählungen wahnsinnig unterschiedlich und der Tenor ist auch überhaupt nicht derselbe. Mhm. Es gibt sehr viele Erzählungen, die das umdrehen, das Machtverhältnis. Erzählungen, in denen die Frauen viel stärker sind und übergriffiger als die Männer. Und das finde ich sehr interessant und das hat mich auch gefreut, weil ich natürlich auf keinen Fall wollte, dass es monothematisch ist.
Bevor wir gleich eben auf diese Umdrehung eingehen, nochmal ganz kurz eben die Punkte, die Parallelen. Du beschreibst Wut, Angst, Scham, ich würde jetzt noch hinzufügen, Schuldgefühle. Das sind Momente, die in vielen Geschichten aufblitzen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das fand ich interessant, dass es oft diese Wut gab. Die Wut folgt oft auf den Moment der Erkenntnis und der Moment der Erkenntnis folgt auf ein jahrelanges Schweigen oft. Also das Trauma wird verdrängt, es wird nicht darüber geredet. Man weiß auch nicht, noch nicht mal so richtig, darf ich mich darüber beschweren? Ist mir überhaupt Unrecht geschehen? Oder liegt es an mir, dass mir dieses Unrecht widerfahren ist? Und in dem Moment, in dem man erkennt, ja, es ist etwas passiert, was übergriffig war, was man mir nicht hätte antun dürfen, dann kommt die Wut und die Wut bedeutet eine solche Befreiung. Es geht ganz oft um Angst. Bei Julia Wolfs ist eine Frau allein in einem Haus. Der Mann musste plötzlich weg zu einem Business-Termin und sie hat ein kleines Baby. Sie hat einfach Angst. Sie hat Angst, allein zu sein in diesem Haus. Sie hat Angst um ihr Baby und sie kann nachts nicht richtig schlafen und hat Albträume. Und genau, also es gibt sehr, sehr viele wiederkehrende Motive und es ist viel von Bedrohung, Angst und Wut die Rede.
Und dann gibt es eben auch die Umkehrung der Opferrolle, beispielsweise in der Geschichte von Anna-Katharina Hahn. Da geht es um eine Schulgeschichte, da wird ein Junge Opfer von Übergriffen von Mädchen und seine Mutter wirkt recht hilflos in dieser Geschichte. Das ist etwas, was man in dieser Debatte seltener hört.
Genau, und das finde ich wirklich toll und sehr wichtig, dass es eben auch noch die andere Seite gibt. Wie in der Erzählung, da ist es der Junge, der eigentlich misshandelt wird von den Mädchen, beziehungsweise bedroht wird und geschlagen wird. Man weiß es nicht genau. Die Mutter kommt nach und nach dahinter und sie kann mit ihrem Jungen auch nicht richtig darüber reden. Und das ist auch das Interessante, dass man anders dann damit umgeht, wenn einem Jungen das passiert, als wenn das Mädchen passieren würde. Und auch in der Erzählung von Christine Bilkau geht es um Kinder und darum, wie diese Machtstrukturen schon sehr, sehr früh zum Tragen kommen, dass man den Jungs einbläut, dass sie stark sein sollen und dass man denen viel mehr durchgehen lässt als Mädchen, die schon sehr früh anfangen, sich zu entschuldigen. Und da heißt es dann bei Christine Bilker an einer Stelle, bricht es aus der Protagonistin heraus und sie schreit das Mädchen an und sagt, du sollst dich nicht entschuldigen, weil sie plötzlich feststellt, wie oft sie sich in ihrem eigenen Leben fälschlicherweise entschuldigt hat für Dinge, die sie einfach überhaupt nicht, also für die sie nichts konnte.
Mein Gast heute ist die Lektorin Lina Mosur. Sie hat gerade ein Buch herausgegeben, 224 Seiten, mit ganz unterschiedlichen Erzählungen von Autorinnen zu Sex und Macht. Und da werden auch immer wieder Klischees gebrochen. Lina, in welchen Geschichten passiert das?
Zum Beispiel bei Fatma Aydemir oder auch bei Anke Stelling, wo es darum geht, dass Geflüchtete oder Einwanderer als Bösewichte dargestellt werden. Und das ist nun mal ein Klischee, eigentlich. Aber in beiden Erzählungen wird dieses Klischee nochmal und nochmal gebrochen, insofern als dass die Protagonistin bei Fatma Aydemir ja selbst eine Einwanderin ist und aus der Türkei kommt und deswegen auch überhaupt nicht skeptisch ist gegenüber diesem Mann, den sie eigentlich gar nicht kennt, den sie in ihre Wohnung lässt und der sie dann plötzlich belästigt, was natürlich wahnsinnig traurig ist, weil sie einfach Vertrauen zu ihm hatte, weil sie dachte, dass sie vielleicht viel, viel mehr Ähnlichkeiten haben, als dass er plötzlich zum Täter werden könnte. Und das ist wahnsinnig interessant. Bei Anke Stelling ist es so, es geht um eine Beziehung, in der der Mann einfach die ganze Zeit eine passiv-aggressive Rolle spielt und die Frau unterdrückt und ihre Freundinnen und alle in ihrer Umgebung beobachten, wie sie einfach nach und nach vor die Hunde geht. Aber diese ganze Stimmung wird nicht offen ausgetragen, sondern dieser Mann ist eben manipulativ auf eine sehr subtile, unterschwellige Art und Weise.
Es geht auch in manchen Geschichten um weibliches Begehren. Und da wird zum Beispiel Helene Hegemann beschreibt, wie sie im Grunde fremdgeht mit, also wie die Protagonistin in ihrer Geschichte fremdgeht mit dem Mann einer guten Freundin beispielsweise. Eine andere Geschichte von Mercedes Lauenstein handelt davon, wie eine Frau erzählt, wie sie mal einen Mann zum Sex gedrängt hat. Solche Momente zeigen im Grunde auch, weibliches Begehren ist nicht unbedingt anders als männliches.
Die Erkenntnis ist natürlich eine sehr wichtige Erkenntnis und eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit, aber sie wird in sehr vielen Geschichten, kommt sie zum Tragen, zum Beispiel auch bei Juliane Liebert, eine etwas comicartig überdrehte Erzählung, in der es um eine gewisse Beate dreht, die unbedingt mit ihrem Chef schlafen möchte und ihre Freundin sagt, Beate, es ist aber einfach ein unguter Moment, historisch betrachtet, jetzt mit seinem Chef schlafen zu wollen. Und Beate sagt so, nein, ich möchte unbedingt mit meinem Chef schlafen. Und das Ganze geht sehr ungut aus. Das ist total interessant, dass man eben da diese Umkehrung sieht in ganz vielen Erzählungen.
Und es vielleicht auch eine Abgrenzung ist zu so Werken wie 50 Shades of Grey, wo eher so männliche Fantasien reproduziert werden, wo weibliches Begehren anders erzählt wird.
Genau. Aber es ist, also das ist, glaube ich, so der Hauptantrieb für diese Anthologie gewesen, einfach zu zeigen, es ist alles möglich. Also es gibt 50 Shades of Grey, es gibt aber auch das Gegenteil davon oder die Umkehrung davon. Und es gibt Mädchen, die sich ständig entschuldigen, schon im Alter von 5, 6 Jahren. Und es gibt aber Jungs, die auf der Schultoilette belästigt werden von Mädchen und geschlagen werden. Es gibt die Frau, die mit ihrem Chef schlafen will und es gibt den Chef, der mit seiner Angestellten schlafen will. Es gibt tatsächlich alles und das war, glaube ich, so der Grundantrieb, einfach zu zeigen, es ist alles viel, viel komplizierter, als wir es vielleicht wahrhaben wollen.
Maria im Schnee. So heißt die Erzählung der Autorin Annette Gröschner im Band Sie sagte. Und das Besondere an dieser Geschichte, die gerade mal auf 4 Seiten passt, sie ist älter, von 1988. Gröschner beschreibt kurz und prägnant, wie eine deutsche Frau in Moskau vergewaltigt wird. Nachts, gerade aus dem Bus ausgestiegen. Und was für eine Gedankenflut der Frau, wie sie da im Schnee liegt, da durch den Kopf geht. Dieser Text sollte in der DDR eigentlich nicht erscheinen, tat es dann aber doch. Lina Mosur ist jetzt die Herausgeberin dieses Textes. Also die Frage, wie bist du auf diesen Text gekommen?
Ich habe mich eben mit Annette Gröschner unterhalten und sie hat mir erzählt, dass es diesen Text gibt und sie hat mir auch die Geschichte um den Text herum erzählt und zwar, dass der Text in einer Zeitschrift vor vielen, vielen Jahren erschienen ist in der DDR und dass danach, dass der Text eine Art Shitstorm für damalige Verhältnisse ausgelöst hat, weil es natürlich ein Tabu war, das zu schreiben, was sie da geschrieben hat, insofern als dass der Vergewaltiger ein Russe ist. Und man kann nachlesen, also was ihre Kritiker auf diese Erzählung hin geschrieben haben.
Also Kritiker heißt Männer oder waren da
genau,
Frauen drunter?
Männer. Ich glaube, es waren ausschließlich Männer. Und ich fand das so unglaublich, dass diese Autorin, die diese wahnsinnig sensible und ja, unglaubliche Geschichte eigentlich aufgeschrieben hat, dass sie dafür bestraft wurde und wollte diesen Text unbedingt jetzt viele, viele Jahre später veröffentlichen. Und sie hatte ein paar Skrupel, aber am Ende war sie einverstanden und ich bin sehr froh, dass er drin ist.
Was waren die Skrupel?
Weil sie damals etwas erlebt hatte, was sehr unangenehm war, dass man eben für einen solchen Text auf diese Art und Weise kritisiert wird. Und sie wollte nicht nochmal die Gefahr eingehen, was natürlich im Jahr 2018 nicht besonders wahrscheinlich ist, dass dieselbe Reaktion noch einmal stattfindet. Aber trotzdem war sie natürlich skeptisch, ob sie das einfach möchte.
Bei der Kolumnistin Margarete Stokowski ist es so, wir hatten sie schon mal bei Eine Stunde Liebe zu Gast, als sie über ihr Buch Untenrum frei gesprochen hat. Und da ist es autobiografisch und sie beschreibt eine Vergewaltigungserfahrung aus der Schulzeit. Jetzt ist eine Geschichte von ihr in dem Buch drin, eine Kurzgeschichte, die im Grunde eine ähnliche Passage drin hat, wo eine Frau sich bei der Zahnärztin in Behandlung plötzlich an etwas 11 Jahre zurückliegendes erinnert, nämlich eine Vergewaltigung in der Schulzeit durch einen Lehrer. Mhm. Es ist oft so, dass ganz schnell Autoren, egal um welches Thema es geht, gefragt werden, ob das autobiografische Erfahrungen sind oder nicht. Machen sich aber Autorinnen, vor allen Dingen, wenn sie solche schwierigen, tabuisierten Themen wie eben Vergewaltigung ansprechen, begeben sie sich da schneller noch in die Möglichkeit, dass sie schneller gefragt werden, naja, hast du das selber erlebt, wie war das eigentlich? Dass es schnell persönlich wird?
Wahrscheinlich. Und deswegen hätte ich mir vielleicht auch vorgestellt, dass die Autorinnen mehr Skrupel haben, bei einer solchen Anthologie mitzumachen, weil die Frage kommt wirklich immer. Ich bin jetzt schon sehr lange Lektorin und eigentlich bei jedem einzelnen Buch, das ich gemacht habe, wenn dann das erste Mal daraus gelesen wurde, kam unweigerlich die Frage, wie viel aus diesem Buch autobiografisch ist. Die Leute möchten das einfach wissen, das ist interessant. Aber es ist gleichzeitig eine Frage, die wirklich nicht wichtig ist. Man möchte halt irgendwie unbedingt etwas mehr über die Hintergründe erfahren und man möchte irgendwie den Bezug zum wahren Leben entdecken. Aber eigentlich ist das wirklich vollkommen egal, weil es geht eher darum, was man selbst aus dieser Erzählung für sich und sein Leben herausschöpft.
Eine Geschichte, die eben ähnlich wie bei Margarete Stokowski ist, ist diese Verschiebung, diese zeitliche Verschiebung, wenn es eben um das Thema sexuelle Übergriffe, Vergewaltigung geht, in denen dann solche Erlebnisse wieder hochkommen. Da gibt es doch auch die Geschichte der Fleck. Worum geht es da?
Es geht darum, dass eine Frau ist mit ihrer Mutter auf einer Reise. Sie sind in China, sie sitzen in einem Restaurant und sie waren jetzt schon einige Zeit unterwegs. Und die Frau stellt fest, dass sich etwas verändert hat, dass sie sich plötzlich freier fühlt. Und zwar einfach nur deshalb, weil in China die Menschen viel diskreter sind und sie einfach gemerkt hat, dass diese ganzen sexualisierten Blicke, Gesten, Andeutungen, Anmachen, dass die weggefallen sind, dass sie schon seit Wochen nicht komische Werbeplakate gesehen hat, in denen nackte Frauen abgebildet sind, dass sie seit Wochen schon nicht mehr komisch angemacht wurde und sie fühlt sich befreit und in dieser Situation, in der sie ist, in diesem Restaurant und befreit eben von dieser komischen Last, von den Blicken der Männer, könnte man sagen, ich glaube, so steht es da auch, führt sie ein sehr komisches Gespräch mit ihrer Mutter und im Laufe des Gesprächs, beziehungsweise das Gespräch nimmt viel weniger Raum ein als das, was im Kopf der Protagonistin passiert. Sie erinnert sich nämlich und sie versucht zu verstehen. Sie versucht, hinter ein Familiengeheimnis zu kommen, das einfach immer schon da war, das sie aber nie verstanden hat oder das einfach viel zu gut als Geheimnis gehütet war. Und genau, ich will immer nicht so viel verraten, weil dann denke ich so, Gott, die Leute wollen die Geschichte nicht lesen. Aber es ist natürlich so, dass es um eine Vergewaltigung geht oder um einen Missbrauch. Und zum allerersten Mal in diesem Restaurant spricht die Mutter zwar nicht direkt darüber, aber sie sagt einfach so etwas wie ja. Und dieses Ja ist einfach die Bestätigung dafür, dass das passiert ist, dass das Teil der Familiengeschichte ist. Und nur dadurch kann diese Protagonistin endlich anfangen, das zu verarbeiten auch. Weil davor wurde nur geschwiegen.
Was glaubst du, was löst das in Leserinnen und Lesern aus oder was erhoffst du dir? Nicht nur diese Geschichte, sondern auch andere von diesem Band.
Ja, das geht natürlich so ein bisschen ins Psychologische. Das kann ich nicht, also das würde ich nicht jetzt interpretieren oder vorwegnehmen wollen, aber es wird wahrscheinlich wahnsinnig viel auslösen in jeder einzelnen Leserin. Es hängt natürlich mit der persönlichen Geschichte der Leserin zusammen, aber es wird natürlich auch so sein, wie es allen Frauen geht, seitdem die Debatte angefangen hat, dass man plötzlich anders guckt auf seine Vergangenheit als Frau. Und zwar vor allem auch in den kleinen Momenten, aber natürlich auch in den großen Momenten, falls es die gegeben hat.
Aber mit den Geschichten sind auch ausdrücklich männliche Leser eingeladen, oder?
Natürlich, ich habe nie die Anthologie so gesehen, dass sie nur für Frauen gemacht ist. Ich würde mir sehr wünschen, dass es natürlich auch Männer lesen, und es gibt gar keinen Grund, warum Männer es nicht lesen sollten. Es sind in erster Linie auch wahnsinnig gute Erzählungen, finde ich. Also das Thema ist irgendwie das, was jetzt in diesem Moment auch sehr interessant ist, aber die Erzählungen an sich sind so wahnsinnig gut geworden, dass es viele Gründe gibt, sie zu lesen.
Gute Sommerlektüre. Kurzgeschichten lassen sich in der Hitze ja auch immer gut portionsweise lesen. Zum Schluss nochmal die Frage, wir reden in den letzten Monaten so oft über MeToo, in den Medien sowieso, aber viele auch unter ihren Freunden, Bekannten, bei der Arbeit. Was kann Literatur in der Debatte beitragen?
Ja, das Interessante ist, dass in der Debatte es natürlich von Anfang an darum ging, dass man sich positioniert. Ich habe das bei mir selbst auch gemerkt, dass ich sofort das Gefühl hatte, ich muss jetzt irgendwie sagen, ich bin dafür oder dagegen. Ich muss sagen, wie ich dazu stehe. Und ich habe aber gemerkt, dass mir das sehr schwer fällt, weil ich das Ganze sehr, sehr, sehr kompliziert fand. Also einerseits die Vermengung von Missbrauch, Vergewaltigung, Anmache, die Zuschreibung von Täter- und Opferrollen. Es war einfach, ich fand es sehr, sehr kompliziert und sehr, sehr laut. Und was Literatur leisten kann, ich hoffe, das wurde jetzt klar, als wir über ein paar Erzählungen gesprochen haben, Literatur kann eben diese feinen Nuancen deutlich machen und verständlich machen, und zwar auf eine sehr, sehr, sehr unaufdringliche Art und Weise. Man muss als Leser sich keine Meinung bilden zu dem, was man liest. Man kann darüber nachdenken, man kann sich davon inspirieren lassen. Es kann im eigenen Kopf noch Wochen und Tage lang arbeiten, bis man plötzlich zu einer Erkenntnis kommt und feststellt, ja, diese Protagonistin hat so und so gehandelt, und zwar deswegen und deswegen. Und das ist wichtig für mich, weil ich weiß nicht. Also man zieht ja immer auch irgendwas für sich selbst aus der Literatur. Und das kann eben nur Literatur, finde ich. Also zeigen, dass einfach nicht immer nur die Männer die Täter sind, nicht immer nur die Frauen die Opfer sind, dass es auch umgekehrt sein kann, dass einfach alles viel, viel, viel komplizierter ist.
Können wir in diesem Zusammenhang dann die MeToo-Debatte im Grunde auch als Chance sehen, dass Geschichten erzählbarer werden?
Das fände ich toll. Es gibt ja jetzt auch die Gefahr, oder es gab auch den Moment, wo es dann hieß, Männer sind sehr verunsichert und wissen gar nicht mal, wie sie sich verhalten sollen, weil plötzlich alles irgendwie falsch sein könnte, jeder Schritt, jede Geste, jeder Satz. Aber eigentlich würde ich das als Chance sehen, einfach einmal über alles nachzudenken, alle Rollen zu hinterfragen, ganz, ganz tief hineinzugehen, auch vor allem in die weiblichen Rollen, die angelernt sind, die kulturell einfach normal sind. Und auch die zu hinterfragen, sein eigenes Verhalten zu hinterfragen und einfach zu gucken, wie man das in Zukunft eigentlich anders oder besser machen könnte, wenn das Ziel für alle die Gleichberechtigung ist.
Sagt Lina Mousour, Herausgeberin von Sie sagte, 17 Erzählungen über Sex und Macht. Die Amis sagen Friends with Benefits. Wir haben daraus gemacht Freundschaft Plus. Laut einer YouGov-Umfrage, die diese Woche rauskam, kann sich das jede dritte Deutsche oder jeder dritte Deutsche gut vorstellen. Eine Freundschaft auch auf eine sexuelle Ebene zu bringen, ab und zu. In unserem Liebestagebuch erzählt Cleo, wie sie darüber denkt. Sie ist Anfang 20, lebt mit ihrem Freund in einer offenen Beziehung. Und heute erzählt Cleo von einer Bekanntschaft zu einem neuen Mann, der sich auch eher zu Freundschaft Plus entwickelt hat.
Beim Online-Dating war ich eigentlich noch nie auf der Suche nach One-Night-Stands. Ich habe nicht das Interesse daran, einfach mit irgendjemandem Sex zu haben, weil Sex habe ich ja. Also es geht mir einfach nicht um irgendeine Triebbefriedigung, die im Raum steht, sondern es geht mir darum, Menschen nah zu sein, die mir sehr sympathisch sind und mit denen halt eben auch Intimität zu teilen. Und deshalb war ich immer eher schon sehr offen für das Prinzip Freundschaft plus. Vielleicht so eine quasi neben der Beziehung, aber dann auch nicht mehr, weil man hat ja auch sonst Zeitprobleme. Und genau, da bin ich dann Ende letzten Jahres gefunden worden von einem jungen Mann. Wir haben uns relativ schnell auch getroffen und wir waren ein bisschen was trinken und sind halt super schnell über ganz viel wirklich nerdigen Kram ins Gespräch gekommen. Und wir haben uns sehr viel berührt beim ersten Date schon. Wir saßen immer sehr eng nebeneinander und als er mich dann zur Bahn gebracht hat, haben wir uns am Ende auch mal geküsst. Er roch sehr gut, ich war ziemlich happy damit. Und wir hatten dann auch täglich Kontakt. Wir haben uns immer irgendwie alles, was uns so passiert, geschrieben und Videos hin und her geschickt, was uns gerade beschäftigt. Und dann haben wir uns auch das erste Mal getroffen und es war tatsächlich so eher, okay, wir haben jetzt Sex, weil wir haben uns dafür kennengelernt und klar, wir waren neugierig aufeinander und hatten auch Lust aufeinander. Aber das war an dem Abend irgendwie sehr schnell abgehandelt. Und dann lagen wir eigentlich den Rest des Abends nackt im Bett und haben uns Videos gezeigt und irgendwelchen über Astrophysik geredet. Und dann bin ich irgendwann nach Hause gefahren. Und so verlief das eigentlich dann die ganze Zeit. Also wir haben uns nicht so häufig gesehen und tatsächlich dann so als Sexdates quasi so einmal im Monat. Irgendwann wurde es dann ein bisschen kritischer, als ich halt gemerkt habe, okay, ich glaube, er kann nicht so gut unterscheiden zwischen, ich führe eine Beziehung zu einer Frau, die ich nicht oft sehe, also wie so eine Art Fernbeziehung, und ich führe eine Freundschaft mit Sex. Und ich habe halt gemerkt, er fordert tatsächlich dann sehr viel Aufmerksamkeit von mir ein, die eigentlich unüblich ist für eine Freundschaft. Und das habe ich dann irgendwann angesprochen und habe ihm gesagt, hör mal, ich fände es doof, dir zum Beispiel, wenn du mir schreibst oder wenn du mir Nachrichten zukommen lässt, dir einfach nicht zu antworten. Aber du setzt mich da ein bisschen unter Druck und ich fühle mich ein bisschen, ich fühle mich ein bisschen als Freundin benutzt, weil du mir so random Facts aus deinem Leben dann sagst, einfach nur um ein Gespräch anzufangen. Und so habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt, sondern dass man auch vielleicht mal ein paar Tage Ruhe voreinander hat. Und ihm ist das halt so nicht bewusst gewesen, aber er hat es eingesehen, verstanden, weiß ich nicht, aber er hat es eingesehen. Und wir haben uns an dem Abend halt noch weiter unterhalten und dann gedacht, okay, also wir haben uns ja eigentlich für Sex verabredet, aber wir sitzen hier nur und quatschen. Und dann haben wir überlegt, gehen wir jetzt irgendwie zu ihm? Und er sagte zu mir, naja, er wüsste nicht, ob das jetzt heute noch was wird, weil er habe heute Morgen noch gerade den Handpanzer gefahren. Und ich musste sehr stark lachen und habe dann zugegeben, dass ich kurz vor dem Treffen dasselbe getan hatte. Und ja, dann stand eigentlich nur noch die Frage im Raum, Alter, wollen wir nicht einfach Freunde sein? Und er sagte, ja, okay. Und irgendwie hat sich das jetzt, es hat sich so rausgewachsen aus so einem Dating, Unsicherheit, Flirt, aber trotzdem, man kennt sich nicht so gut, zu einem, ja, eigentlich total guten Kumpel. Und Sex ist überflüssig geworden in der Beziehung.
Was total entspannt ist, kann aber auch schon mal heikel werden. Cleo hat noch einen anderen Typen kennengelernt, wo es weder in erster Linie so richtig um Freundschaft geht, noch um reinen Sex, sondern da gibt es ein paar Gefühle mehr. Dabei hat sie ja auch schon die offene Beziehung zu ihrem Freund. Also kleiner Cliffhanger, mehr dazu bald in eine Stunde Liebe. Ich bin Shanli Anwar, danke euch wie immer fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.